Deutschlandfunk. DLF Magazin.
Berlin und die Bannmeile. Was aus den Corona-Demos folgt, dazu gleich mehr. Außerdem, was Briefwähler wissen müssen. Und warum die Nachfrage nach Hundewelpen in der Corona-Krise steigt. Am Mikrofon ist Monika Dittrich. Herzlich willkommen zum DLF Magazin. Sophie Scholl, die Widerstandskämpferin gegen die Hitler-Diktatur, die 1943 mit nur 21 Jahren von den Nationalsozialisten in der Fallschwertmaschine hingerichtet wurde. Diese Sophie Scholl ist derzeit ein häufig zitiertes Idol der Protestbewegung gegen die Corona-Regeln. Bilder und Zitate von ihr waren jedenfalls bei der Demonstration am Samstag in Berlin zu sehen. Und die Heilpraktikerin, die die Demonstranten dazu animierte, zum Reichstagsgebäude vorzudringen, ließ sich in einem Interview mit Sophie Scholl vergleichen. Offensichtlich gibt es unter denjenigen, die derzeit gegen Maskenpflicht und Abstandsregeln protestieren, viele, die sich selbst als Widerstandskämpfer gegen eine Diktatur verstehen, die die Bundesrepublik verachten und dunkle Mächte am Werk sehen. Für sie dürfte es eine Genugtuung gewesen sein, zu Hunderten die Treppen zum Bundestag hochzulaufen und die drei Polizisten vor dem Eingang zu bedrängen. Diese Bilder, auch von wehenden Reichsflaggen vor dem deutschen Parlament, werden im Gedächtnis bleiben. Und die Debatte darüber, warum es für die Demonstranten so leicht war, die Absperrungen zu überwinden, die dauert ebenfalls an. Heute musste sich Berlins Innensenator Andreas Geisel von der SPD im Abgeordnetenhaus erklären. Claudia van Laak ist unsere Landeskorrespondentin in Berlin. Frage an Sie. Mit ein paar Tagen Abstand haben Politik und Sicherheitsbehörden die Lage am Samstag unterschätzt?
Die Politik eigentlich nicht, also auf jeden Fall nicht Berlins SPD-Innensenator Andreas Geisel. Er hatte ja kurz zuvor die Demonstration verboten, beziehungsweise die Versammlungsbehörde, die ja in seinem Haus sitzt, hatte die Demo verboten und begründet hatte er das mit dem Infektionsschutz. Allerdings warnte er da auch schon vor Rechtsextremisten und Reichsbürgern. Es werde zum Sturm auf Berlin aufgerufen. Also Geisel hat das nicht unterschätzt. Dann wissen wir ja, dass das Verwaltungsgericht das Demoverbot kippte. Der Einsatzleiter hat dann danach etwas zerknirscht gesagt, man habe die Drohungen nicht genügend ernst genommen. Und wir wissen auch inzwischen, dass Attila Hildmann, dieser bekannte Verschwörungsideologe, der hatte in seiner Telegram-Gruppe am Nachmittag wirklich zum Sturm auf den Reichstag aufgerufen. Und jetzt ist es die Frage an den polizeilichen Staatsschutz, auch an den Verfassungsschutz. Hat er das mitbekommen? Hat die Einsatzleitung vielleicht nicht darüber informiert? Also da sind noch eine ganze Menge Fragen offen.
Berlin hat nun für Demonstrationen ab 100 Teilnehmern eine Maskenpflicht eingeführt. Welche weiteren politischen Konsequenzen wird es denn wohl geben?
Also erstmal keine. Was wir allerdings wissen, der Innensenator Andreas Geisel, der ist definitiv angeschlagen. Zum einen, ich hatte es ja gesagt, sein Verbot hatte keinen Bestand vor dem Verwaltungsgericht. Und dann hat er sich ja auch noch missverständlich geäußert, so als ob eben seine politischen Vorlieben ausschlaggebend waren für ein Verbot. Er sagte ja, er wolle nicht, dass Rechtsextremisten und Reichsbürger Berlin da ein zweites Mal als Bühne nutzten. Und jetzt aktuell steht er natürlich in der Kritik wegen des Polizeieinsatzes. Es gab heute eine Debatte im Abgeordnetenhaus. Da hat sich Geisel noch einmal verteidigt. Er sprach zwar von einem beschämenden Bild, das dürfe sich nicht wiederholen. Er sagte aber auch, das waren 40 Reichsflaggen und diese 40 Flaggen, die bringen die Demokratie nicht zum Wanken. Was hat die AfD gesagt? Sie hat behauptet, in der Debatte heute unter den Demonstranten auf den Stufen des Reichstages, da seien wahrscheinlich auch V-Leute gewesen des Verfassungsschutzes. Und insgesamt sagt die AfD, diese Demonstrationen, das seien Verwirrte gewesen und die werden jetzt politisch benutzt, um, Zitat, um von der Unfähigkeit des überforderten Innensenators abzulenken. Das die Haltung der AfD.
Und wenn wir auf den Innensenator noch mal schauen, was bedeutet das für seine politische Zukunft?
Also das lässt sich derzeit noch nicht absehen. Klar ist, Andreas Geisel hat bislang seine Sache als Innensenator ganz gut gemacht. Und im Grunde war er schon fast gesetzt als Senator in der nächsten Landesregierung. Also nach der nächsten Wahl sollte die SPD wieder den Senat stellen. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass da Franziska Giffey und Andreas Geisel, die liegen politisch wirklich auf einer Wellenlänge. Giffey wird ja aller Voraussicht nach für die SPD in den Wahlkampf ziehen. Sie möchte gerne Nachfolgerin werden von Michael Müller und ich glaube, sie rechnet auch mit Geisel, zumal die Personaldecke da in der Berliner SPD eher dünn ist, würde ich sagen.
Mit einer permanenten Bannmeile, also einer Schutzzone um politische Institutionen herum, in der nicht demonstriert werden darf, wäre es ja vermutlich nicht so weit gekommen. Wird es eine solche dauerhafte Bannmeile in Berlin bald wieder geben?
Vielleicht noch mal zur Erklärung. Früher gab es ja diese Bannmeile, zum Beispiel um den Bundestag in Bonn. Dann mit dem Umzug wurde das umbenannt. Das heißt jetzt befriedeter Bezirk. Das heißt, es darf demonstriert werden, wenn das Parlament nicht tagt, also in den sitzungsfreien Wochen. Heute hat sich da der Ältestenrat getroffen des Bundestages, um auch über dieses Thema zu beraten. Und man hat beschlossen, wir wollen jetzt keinen Schnellschuss. Wir wollen uns zunächst von den Berliner Sicherheitsbehörden einen ausführlichen Bericht holen und eben auch der Verfassungsschutz soll darlegen, welche Erkenntnisse gab es denn, welche Hinweise auf mögliche Bedrohungen. Und ich glaube, einige Abgeordnete sind da schon für eine Bannmeile, für eine dauerhafte Bannmeile. Die anderen sagen, das ist genau das Besondere des Bundestages, eben im Vergleich zu anderen Parlamenten in anderen Ländern. Er ist wirklich so transparent. Bürgerinnen und Bürger können da den Abgeordneten auch auf den Pelz rücken. Sie können nicht nur direkt vor dem Reichstag, sondern ja auch direkt vor dem Bundeskanzleramt demonstrieren. Und ich glaube, das ist durchaus ungewöhnlich, wenn man sich da andere Länder anguckt.
Die Demonstrationen gegen die Corona-Regeln zeigen ein sehr heterogenes Milieu von Rechtsextremisten und Reichsbürgern bis hin zu Impfgegnern und Esoterikern. Was denken Sie, ist das Verbindende bei diesen Gruppierungen, die sich da zusammentun?
Ja, da rätseln ja gerade viele über diese Allianz. Sie sagten es äußerst ungewöhnlich, sehr heterogen. Aber wenn man genauer hinschaut, dann zeigen sich eben doch Gemeinsamkeiten, finde ich. Also diese verschiedenen Gruppierungen sind eben durchweg wissenschaftsfeindlich, das ist klar. Sie lehnen auch die parlamentarische Demokratie ab. Es verbindet sie auch eine pauschale Ablehnung von denen da oben. Also da gibt es diese Elite, die wird abgelehnt und zu dieser Elite gehört eben auch die gesamte politische Klasse. Dazu gehören die Medien dazu, auch wir. Und was ich noch festgestellt habe mit all denjenigen, mit denen ich letzten Samstag gesprochen habe, da habe ich so eine Art Realitätsverweigerung festgestellt. Also man kommt mit Argumenten. Und dann heißt es auf der anderen Seite, nein, auf keinen Fall. Und ich habe hier meine Wahrheit und das lässt sich da alles herbeigoogeln, dass ich recht habe. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe mit einem der Mitveranstalter diskutiert, der sagte tatsächlich, zur Demo kommen 5 Millionen Menschen. Und da habe ich zu ihm gesagt, das kann gar nicht sein. Ja, Berlin hat 3,8 Millionen. Wo sollen denn diese 5 Millionen herkommen? Nein, er blieb bei seiner Meinung und sagte, 5 Millionen kommen. Da konnte man überhaupt nicht mit ihm diskutieren. Und das meine ich mit Realitätsverweigerung. Und das zeichnet eigentlich alle dort aus.
Claudia van Laak war das über die Corona-Demos in Berlin und was daraus folgt. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. vor 5 Jahren, als Hunderttausende Menschen über die Balkanroute nach Deutschland flohen, da sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel den viel zitierten Satz: Wir schaffen das. Es wirkte nicht so, als hätte sie sich diese Aussage lange zurechtgelegt. Der Satz kam eher daher wie eine spontane Formulierung. Doch genau dieser Satz ist zum Symbol geworden für Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Sie wurde dafür gelobt und kritisiert, auch angefeindet. In dieser Woche, also 5 Jahre nach dem Satz »Wir schaffen das«, wird vielerorts nachgefragt, was wurde geschafft und wer hat es geschafft. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Kroner hat nach einem Antwortbeispiel gesucht im niederbayerischen Straubing an der Donau.
Kurz nach dem Besuch bei ihm in Straubing schickt Ibrahim Al-Mostafa noch eine E-Mail mit einer Bitte. In dem Radiobeitrag über ihn sollen doch bitte alle Lehrkräfte genannt werden, die ihm geholfen haben. Frau Ströer mit Deutschnachhilfe, Frau Kraft mit Schillerdramen, die sie ihm zu lesen gab, Herr Trumm bei der Vermittlung aufs Gymnasium, Herr Karl bei der Wohnungssuche und Herr Kopp bei der Bewerbung um das Stipendium. Ihnen allen will er danken.
Und gut, also das Abitur habe ich jetzt schon erlangt, jedoch nicht den gewünschten Schnitt, den ich hier für Medizin brauche.
Was brauchen Sie denn?
Man braucht natürlich 1,0.
Ibrahim Al-Mostafa, 21 Jahre alt, hat auf dem Anton-Bruckner-Gymnasium Straubing einen Notendurchschnitt von 1,8 hingelegt. Was vielleicht nicht für ein Medizinstudium ohne Wartesemester reicht, aber sehr wohl ein Beweis dafür ist, wie rasant er im deutschen Schulsystem Erfolg hatte. Vor 4 Jahren paukte Ibrahim Al-Mostafa noch als unbegleiteter Minderjähriger in einer Übergangsklasse der Mittelschule Deutsch. Und vor 5 Jahren lebte er noch bei seinen Eltern in Syrien.
2015 habe ich dann mich dazu entschieden, jetzt doch auf die Reise nach Sicherheit, also nach Europa, zu gehen.
Inzwischen hat er auch seine Eltern und seinen jüngeren Bruder nach Deutschland geholt. Er hat viel geschafft, weil viele ihm geholfen haben. Im Herbst 2015 lief im niederbayerischen Städtchen Straubing, 140 Kilometer nordöstlich von München, die Hilfe an. Mehrere hundert Freiwillige hießen die Geflüchteten in der Region willkommen. Rund 150.000 Geflüchtete stellten damals in Bayern einen Asylantrag. Mehrere hundert davon wurden auf Unterkünfte in Straubing verteilt.
Damals, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, war die Bild-Zeitung führend und haben das beworben. Und sogar so, dass die deutsche Nationalmannschaft mit dem Slogan aufgetreten ist auf den Trikots: Wir schaffen das.
Martin Schaller koordiniert seit Anfang 2016 die Freiwilligen der Region.
Es war eine Mainstream-Bewegung, wo sich viele angeschlossen haben und auch positiv mitwirken wollten.
Mich hat wirklich dieses Wir schaffen das, das hat mich total angesteckt. Ich wollte das einfach auch, dass wir das schaffen.
Während der damalige CSU-Chef Horst Seehofer schon im Herbst mit einer bayerischen Notwehr gegen die ankommenden Geflüchteten drohte, packten viele Freiwillige wie die Straubinger Journalistin Eva Bernheim mit an. 5 Jahre sind seither vergangen. Susanne Fesel, ebenfalls freiwillige Integrationspatin, erinnert sich an das große Vertrauen, das ihr entgegengebracht wurde.
Ich habe ein ganz nettes Erlebnis gehabt, eben auch mit einem Kurden, der 3 Kinder gehabt hat, ja, dessen Frau aber krank war und die auf gar keinen Fall wieder schwanger werden durfte. Und der war mit mir eines Tages unterwegs und hat gemeint, kannst du mal mit mir zum DM gehen? Und dann hat er mich eben zum Regal geführt, in dem Kondome waren. Und er wollte also von mir wissen, welche Kondome am besten sind und welche am günstigsten und welche Größe er da nehmen soll. Und dann habe ich erst irgendwie so schmunzeln müssen, aber dann habe ich mir gedacht, ich habe mich stolz gefühlt, dass mit mir praktisch zum Kondome kaufen geht.
Und doch gab und gibt es auch weniger schöne Erfahrungen. Zum Beispiel die kräftezehrenden Auseinandersetzungen mit Behörden und auch teilweise mit den betreuten Familien selbst, sagt Eva Bernheim.
Man musste dann immer wieder nachtelefonieren, ob sie jetzt den einen oder anderen Brief schon bekommen haben. Und sie haben oft dann auch nicht verstanden, warum sie jetzt wieder irgendwie 137 Euro nachzahlen müssen und warum irgendwelche Zuwendungen jetzt auf einmal nicht mehr gezahlt werden, und da ist man dann in so einer blöden Rolle, weil man ihnen das irgendwie erklären muss, das teilweise dann selber nicht versteht und irgendwo immer so die Böse ist eigentlich, die dann die Überbringerin der schlechten Nachricht.
Irgendwann wurde es ihnen zu viel. Die Probleme der Geflüchteten verfolgten sie bis in den Schlaf. Eva Bernheim und Susanne Fesel pausierten. Heute betreuen sie wieder eine Familie mit mehr emotionaler Distanz. Dass sich der Einsatz der vielen Freiwilligen bis heute lohnt, zeigen auch die Arbeitsmarktzahlen. Vor der Pandemie hatte mehr als jeder Dritte der Geflüchteten eine Arbeitsstelle. Weil viele von ihnen aber als ungelernte Hilfsjobs angenommen haben, zum Beispiel in der Gastronomie oder im Handwerk, sind sie nun oft die Ersten, die wegen Corona ihren Job verlieren, sagt Soziologe Nikolai Huke von der Universität Tübingen. Eben weil sie nicht in einem festen Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis stehen.
Man findet schon viel diese Entscheidung, auch eher schnell eine besser bezahlte Beschäftigung anzunehmen, also jetzt nicht in eine Ausbildung zu gehen, wo man erst relativ wenig verdient. Viele Leute haben ein Bedürfnis, auch Familien im Herkunftsland zu unterstützen. Teilweise sind das ja auch Leute, die schon im Berufsleben standen vorher und für die das natürlich schon auch eine schwere Entscheidung ist, zu sagen, na gut, ich verdiene hier erstmal viel weniger und gehe dann in die Ausbildung und nehme mir nochmal die Zeit.
Dazu kämen Hürden durch die bayerische Politik und Verwaltung, die eine Integration von Geflüchteten auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft teilweise behinderten, sagt Huke. Wenn etwa Behörden die Ausbildungsduldung wegen ungeklärter Identität verweigerten oder die Neuankommenden sofort in Ankerzentren gesteckt würden, sodass sie kaum in Kontakt mit der Bevölkerung kämen, sagt Huke. Dabei helfe für ein gutes Miteinander und gegen Alltagsrassismus und Ablehnung eigentlich nur eines, findet Salah Busan. Es einfach miteinander auszuprobieren. Der 30 Jahre alte Kurde, 2015 nach Bayern gekommen, steht kurz vor seiner Gesellenprüfung zum Kfz-Mechatroniker.
Als ich frisch in der Werkstatt kam, ich habe es gesehen, dass die Leute mich anders anschauen. Jeder, den ich ihm gefragt habe, darf ich mit dir arbeiten oder darf ich was machen, der sagt, ja, okay, schick mich woanders hin. Am Anfang war es so, aber das wirklich nur durch ausprobiert hat es geklappt und bis jetzt.
Angela Merkels Wir schaffen das und die Zwischenbilanz von Helfern und Flüchtlingen 5 Jahre danach. Aus Straubing an der Donau war das unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone. Am 13. September sind die Bürger in Nordrhein-Westfalen zu Kommunalwahlen aufgerufen. Sie bestimmen über Oberbürgermeister und Bürgermeister, Landräte, Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage und Bezirksvertretungen. Rund 14 Millionen Menschen ab 16 Jahren können an der Wahl teilnehmen. Ein Ergebnis zeichnet sich schon jetzt ab. Die Zahl der Briefwähler wird wohl so hoch sein wie nie zuvor. Wegen der Corona-Pandemie scheuen vermutlich viele Bürger den Gang zur Wahlurne und wählen bequem vorab von zu Hause aus. Was bedeutet das für eine Wahl und für den Wahlkampf? Und ist eine Briefwahl sicher vor Manipulationen? Fragen dazu jetzt an Frank Decker, Professor am Institut für politische Wissenschaft und Soziologie an der Universität Bonn. Zu seinen Fachgebieten gehören das politische System und die Parteiendemokratie. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt, ob die Wahl per Brief genauso gut und demokratisch ist wie der Gang ins Wahllokal.
Ich denke schon, in gewisser Weise führt sie sogar zu einem Mehr an Demokratie, denn sie gibt ja denjenigen die Möglichkeit, die aus welchen Gründen auch immer an der Urnenwahl nicht teilnehmen können, zum Beispiel weil sie erkrankt sind am Wahltag oder weil sie aus beruflichen Gründen verhindert sind, trotzdem von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Wir haben ja den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl. Der darf aber nicht nur auf dem Papier stehen, sondern er muss auch in der Verfassungswirklichkeit tatsächlich umgesetzt werden. Insoweit ist die Briefwahl eine sehr wichtige Ergänzung, kein Ersatz, aber eine Ergänzung zur Urnenwahl.
Nun erleben wir in den USA gerade eine Debatte darüber, ob Briefwahlen eher anfällig sind für Manipulationen, für Wahlbetrug. Wie schätzen Sie das ein? Ist das Wählen per Brief auch sicher?
Das Wählen per Brief ist, wenn man die Bundesrepublik nimmt, auf jeden Fall sicher. Es gibt keine Hinweise auf größere Manipulationen, also etwa der Gestalt, dass dort Briefwahlunterlagen verschwinden, auf dem Postwege verloren gehen. Im Übrigen hat es Unregelmäßigkeiten auch in der Bundesrepublik immer auch mal wieder bei Urnenwahlen gegeben. Insoweit sollte man sich jetzt hüten, einen Vergleich zu ziehen mit den USA. Denn dass man jetzt in den USA versucht, von republikanischer Seite die Bürger zu hindern, von der Briefwahl Gebrauch zu machen, da geht es alleine um machtstrategische Gesichtspunkte. Also es gilt, diejenigen an der Ausübung des Wahlrechts zu hindern, die im Zweifel die Republikaner nicht wählen. Und das hat natürlich nichts mit einem Verständnis von freien und fairen Wahlen zu tun. Das dürfen wir mit der Situation in der Bundesrepublik nicht vergleichen.
Bei der vergangenen Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen sind bereits mehr als ein Viertel der Stimmen per Brief eingegangen. Jetzt werden es vermutlich noch mal deutlich mehr sein. Hätte man diese Wahl nicht auch komplett als Briefwahl stattfinden lassen können, auch um beispielsweise die vielen Wahlhelfer vor Infektionen zu schützen?
Das denke ich nicht. Unter Demokratiegesichtspunkten darf die Briefwahl, wie schon gesagt, nur eine Ergänzung sein. Sie darf die Urnenwahl nicht vollkommen verdrängen. Nun hätte natürlich eine Situation eintreten können, wie wir sie im März oder April gehabt haben. Und wir haben ja den bayerischen Fall, wo die Stichwahl dann tatsächlich komplett als Briefwahl durchgeführt worden ist, wo eine sichere Urnenwahl nicht möglich gewesen wäre. Insoweit sollte man auch bei den Wahlrechtsregelungen schon einmal darüber nachdenken, ob man nicht auch in Zukunft für solche Situationen Vorsorge treffen muss. Aber das ist natürlich eine Ausnahmesituation. Ich glaube, man kann darüber nachdenken, ob man die Briefwahl nicht noch ein Stück weit erleichtert und insoweit durchaus auch noch in Kauf nimmt, dass es einen größeren Briefwähleranteil gibt. Sie hatten das ja schon erwähnt. Wir liegen heute bei etwa 30%, auch bei den Bundestagswahlen. Also das ist längst nicht mehr die Ausnahme, von der auch das Bundesverfassungsgericht immer gesprochen hat. Ich könnte mir durchaus noch einen höheren Anteil vorstellen, aber es muss immer die Möglichkeit geben, auch an der Urne zu wählen. Die Urnenwahl muss bleiben, sie darf durch die Briefwahl nicht verdrängt werden.
Warum ist die Urnenwahl denn so wichtig? Warum darf sie nicht ersetzt werden?
Wir haben ja den Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl. Diese öffentliche Wahl ist sicherlich bei einer Urnenwahl eher zu gewährleisten als bei einer Briefwahl, die ja in einer gewissen Anonymität stattfindet. Und zum anderen birgt die Briefwahl natürlich schon gewisse Probleme mit Blick auf andere Grundprinzipien, Wahlrechtsgrundsätze, etwa die Geheimheit oder damit verbunden auch die Freiheit der Wahl, die dort nicht 100% kontrolliert und damit gewährleistet werden kann. Das Verfassungsgericht hat aber aus meiner Sicht zu Recht gesagt, dass bei der Briefwahl die Verantwortung dafür, dass man eben frei und auch geheim abstimmen kann, ein Stück weit auch an den Wähler zurückgegeben wird. Das halte ich in der Abwägung für durchaus vernünftig, aber trotzdem gibt es dort gewisse Einschränkungen, die eben nicht dazu führen sollten, dass wir jetzt nur noch Briefwahl machen.
Aber man muss ja heutzutage beispielsweise nicht mehr angeben, warum man nicht ins Wahllokal gehen kann, wie das früher üblich war. Da musste man ja erklären, dass man verhindert ist.
Ja, bis zum Jahre 2008 war das so. Man musste einen Grund angeben, aber das war ja überhaupt nicht nachprüfbar. Deshalb hat dann irgendwann das Verfassungsgericht das auch bestätigt, dass man heute grundlos einfach die Briefwahlunterlagen beantragen kann. Ich würde aber sogar noch einen Schritt weitergehen. Warum können den Wähler nicht gleichzeitig mit ihrer Wahlbenachrichtigung schon die Briefwahlunterlagen zugesandt werden, sodass sie die erst gar nicht beantragen müssen. Sie haben dann die freie Wahl, ob sie am Wahltag ins Wahllokal gehen oder von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. Damit würde der Briefwähleranteil noch etwas gesteigert werden. Und was ganz wichtig ist, uns muss es ja auch darum gehen, in Zeiten generell rückläufiger Wahlbeteiligung auch positive Anreize zu geben, dass die Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Und hier zeigen auch internationale Untersuchungen, dass dort, wo man die Möglichkeit der Briefwahl erleichtert, die Wahlbeteiligung insgesamt steigt. Also es werden dann nicht nur Urnenwähler durch Briefwähler verdrängt, sondern wir haben insgesamt stärkere Anreize, eben auch zur Wahl zu gehen. Und ich glaube, dass das genau wichtig ist. Wir haben ja gerade bei den Kommunalwahlen, nehmen Sie die Stichwahlen bei den Bürgermeistern, das große Problem, dass dort die Wahlbeteiligungen seit geraumer Zeit sehr gering sind. Also wenn nur 40% wählen bei einer Stichwahl und man hat dort eine knappe Mehrheit bekommen, heißt das am Ende, dass nur 20% der Wahlberechtigten hinter einer solchen Person stehen, die dann gewählt wäre. Eine wirkliche demokratische Legitimation kann damit nicht erzeugt werden.
Nun wissen wir aus der Wahlforschung, dass viele Bürger ihre Wahlentscheidung tatsächlich erst sehr kurzfristig treffen. Vielleicht auch nochmal ihre Meinung ändern aufgrund des Wahlkampfs oder weil irgendwas Aktuelles passiert ist. Briefwähler machen ihr Kreuzchen meistens schon ein paar Tage vorher, vielleicht sogar Wochen vor dem eigentlichen Wahltag. Halten Sie es also für denkbar, dass sich das Wahlergebnis durch den Anteil von Briefwählern ändert? Oder sind das tendenziell ohnehin diejenigen Wähler, die ganz treu stehen zu ein und derselben Partei?
Natürlich gibt es solche Effekte. Es gab einen sehr prominenten Fall, das war die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011. Kurz vorher gab es den Reaktorunfall in Fukushima. Und diejenigen, die schon vorher gewählt hatten, die konnten dieses Ereignis, was ja dann am Ende den Grünen sehr stark genutzt hat und der CDU geschadet hat, die konnten das bei ihrer Stimmabgabe nicht mehr berücksichtigen. Aber auch hier ist es ja die Freiheit des Wählers zu entscheiden, wann er mit dem Brief wählt, ob er das relativ frühzeitig macht oder ob er wartet bis zur letzten Woche, bis zum Wahltag, um dann alle möglichen Entwicklungen im Wahlkampf eben auch noch mit zu berücksichtigen.
Man sollte die Briefwahl erleichtern, sagt der Politologe Frank Decker von der Universität Bonn. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Auch ein Gericht kann irren und ein falsches Urteil sprechen. Einen Menschen zu einer Gefängnisstrafe verurteilen für ein Verbrechen, das derjenige möglicherweise nicht begangen hat. Das kommt vor. Allerdings gibt es dazu keine offizielle Statistik, weshalb niemand so genau weiß, wie viele Menschen in Deutschland zu Unrecht im Gefängnis saßen. Doch haben die Betroffenen Anspruch auf eine Entschädigung? 25 Euro für jeden Tag in Unfreiheit. Überhaupt nicht angemessen, finden viele, weshalb diese Haftentschädigung nun erhöht werden soll. Doch Experten wissen, wer zu Unrecht inhaftiert wird, braucht nicht nur Geld. Peggy Fiebig berichtet.
1765 Tage. So lange saß Wolfgang M., der eigentlich anders heißt, in Untersuchungshaft. 1765 Tage konnte er nicht selbst über seinen Alltag entscheiden. Darüber, was er tut, was er isst, wen er trifft.
Ja, jeder Tag in U-Haft ist auch sehr lang. Tja, wie soll ich das sagen? Es ist also eine unheimliche Strapaze, die dort 7 Tage die Woche auftritt, ohne Unterbrechung. Und an Sonn- und Feiertagen wird es eher schlimmer als besser.
Wolfgang M. soll seine Schwägerin getötet haben. So sah es zumindest das Landgericht Köln und verurteilte ihn 2009 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Allerdings, der Bundesgerichtshof hob später das Urteil auf. Am 5. September 2012 war Wolfgang M. wieder ein freier Mann, nach fast 5 Jahren. Das Gesetz sieht für Fälle, in denen Menschen zu Unrecht inhaftiert worden sind, eine finanzielle Entschädigung vor. Etwa wenn, wie bei Wolfgang M., Untersuchungshaft verhängt wurde, der Angeklagte später aber freigesprochen wird. Oder wenn das Verfahren eingestellt wurde. Oder, das kommt allerdings nur sehr selten vor, wenn nach einer rechtskräftigen Verurteilung das Verfahren erfolgreich wieder aufgerollt wurde. Ersetzt werden sollen dabei jene Einbußen, die durch die Haft entstanden sind, zum Beispiel das entgangene Einkommen. Darüber hinaus gibt es eine pauschale Entschädigung von derzeit 25 Euro pro Hafttag. Viel zu wenig sei das, findet Wolfgang M.
Ja, das ist ein Witz, weil damit überhaupt nichts wieder gut gemacht wird.
Auch der Bundesrat meint, dass es Zeit wird für eine Erhöhung. Die Länderkammer schlägt deshalb eine Änderung des Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen vor. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt von den Grünen im vergangenen Jahr im Bundesrat zu der Initiative.
Wenn wir über die Höhe der Haftentschädigung sprechen, dann stehen wir vor einer besonderen Herausforderung. Denn im Zentrum dieser Diskussion steht die Frage, was ist uns unsere Freiheit wert?
75 Euro pro Hafttag statt bisher 25, meint der Bundesrat. Der Bundestag will die vom Bundesrat vorgeschlagene Erhöhung der Haftentschädigung in der nächsten Woche beschließen. Auch die Opposition will das, schlägt in ihren Anträgen sogar noch höhere Entschädigungssummen vor. Die FDP will 150 Euro pro Hafttag zahlen, die AfD-Fraktion schlägt eine Staffelung vor. 100 Euro bei einer unrechtmäßigen Haft von maximal 12 Monaten und 200 Euro für jeden darüber hinausgehenden Hafttag. Auch der Vorschlag der Fraktion Die Linke sieht ein Staffelmodell vor. Das geht sogar bis 250 Euro pro Tag, wenn die Haft länger als ein Jahr dauert. Wichtig ist der Fraktion aber auch eine grundsätzliche Strukturänderung im Umgang mit zu Unrecht Inhaftierten. Es brauche mehr Unterstützung als nur Geld, sagt der linken Bundestagsabgeordnete und Jurist Friedrich Stretmanns.
Unsere Vorstellung ist eigentlich die, dass sollte sich dann diese Freiheitsentziehung als ungerechtfertigt herausgestellt haben, natürlich bei den Betroffenen auch Spuren in psychischer Hinsicht festzustellen sind. Aber es sind auch Spuren in seinem Alltagsleben aufgetreten. Und in der Hinsicht wollen wir dann quasi Hilfen anbieten, die von staatlicher Seite zur Verfügung stehen, um wieder eine Reintegration in das Zivilleben zu ermöglichen.
Unterstützung bekam die Fraktion von den Sachverständigen, die der Bundestagsrechtsausschuss im Juni angehört hatte. Große Einigkeit bestand hier, dass die bisherigen Angebote nicht ausreichen, insbesondere dann, wenn sie sich eigentlich in erster Linie an entlassene Gefangene richten, die zu Recht inhaftiert wurden. Der Berliner Rechtsanwalt Stefan Kohn war einer der Sachverständigen. Er sagt, dass Personen, die aus der Untersuchungshaft nach einem Freispruch oder der Verfahrenseinstellung entlassen wurden, eben eine andere Kategorie seien als Leute, die am Ende einer Strafhaft wieder in die Gesellschaft zurückgeführt werden sollen.
Beiden ist gemein, dass sie Brüche in ihrem Leben erlebt haben. Die einen werden aber auf ihre Entlassung vorbereitet, nämlich die Strafgefangenen, während die anderen nicht auf ihre Entlassung in dem Sinne vorbereitet werden müssen, sondern auf den Umstand, dass sie zu Unrecht irgendwo eingesessen haben und ihnen draußen trotzdem mit einem potenziell mit dem Makel, da wird schon was dran gewesen sein, begegnet wird.
Dazu kommt ein Gefühl der Ohnmacht und häufig ein erschüttertes Vertrauen in staatliche Stellen. Der Rechtsanwalt schlägt deshalb unabhängige Ombudsstellen vor. Die könnten dann bei der Geltendmachung von Entschädigungsansprüchen, psychologischen Problemen infolge der Inhaftierung und gegebenenfalls auch bei der Arbeits- und Jobsuche Unterstützung bieten. Dass ein solcher Bedarf besteht, zeigt auch eine Studie der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden von 2017. Für die Untersuchung wurden neben Richtern, Staatsanwälten und Rechtsanwälten auch Ex-Gefangene, die ungerechtfertigt eingesessen haben, befragt. Das Fazit? Selbst zum Teil langjährig Inhaftierte würden nach ihrer oft kurzfristigen Haftentlassung mit ihren Problemen allein gelassen und seien damit meist überfordert. Doch darauf geht der Gesetzentwurf, der nun in der kommenden Woche verabschiedet werden soll, nicht ein. Hier heißt es lediglich, dass im Strafverfolgungsentschädigungsgesetz die 25 Euro durch 75 Euro ersetzt werden. Das sei nicht sehr befriedigend, kritisiert Axel Dessecker, der stellvertretende Direktor der Kriminologischen Zentralstelle und ebenfalls Sachverständiger im Rechtsausschuss.
Es ist klar, dass den Betroffenen das künftig, sobald das in Kraft getreten ist, nützen wird. Aber ich sehe in dem gesamten Entschädigungssystem für Strafverfolgungsmaßnahmen so viele Defizite, dass ich denke, eine etwas grundsätzlichere Reform würde dem Gesetz durchaus guttun.
Dass es dazu bald kommt, damit rechnet der Kriminologe allerdings nicht. Denn mit der jetzt geplanten Erhöhung der Haftentschädigung dürfte das Thema für die nächsten Jahre erst einmal wieder vom Tisch sein.
Vom Wert der Freiheit. Peggy Fiebig war das über eine Neuregelung der Haftentschädigung. Hundewelpen sind derzeit in Deutschland nahezu ausverkauft. Die Nachfrage nach Haustieren ist in den vergangenen Monaten rasant gestiegen. Das dürfte auch mit der Corona-Pandemie zu tun haben. So ein Lockdown kann einsam machen, Homeoffice auch. Viele fanden offenbar, das ist ein guter Zeitpunkt, um ein Haustier anzuschaffen. Nicht immer zum Wohl der Tiere, wie Manfred Götzke berichtet.
Kurz nach 8 herrscht in der Hasenheide in Berlin-Kreuzberg Hunde-Rush-Hour. Joggend, flanierend oder auch radfahrend führen die Hundehalter ihre Schützlinge aus oder sitzen auf den Bänken der Auslaufwiese. So auch der Isländer Martin Andersen. Er dreht sich eine Zigarette, während sein Schäferhund-Mischling Early mit seinen Artgenossen spielt.
Wir wollten schon immer einen Hund. Und als Corona anfing, dachten wir, das ist der richtige Moment. Optimal, um eine Verbindung zu dem Hund aufzubauen. Wir sind ja jetzt zu Hause, müssen ihn nicht allein lassen.
Seit Monaten arbeiten seine Freundin und er im Homeoffice, erzählt der 28-jährige Grafikdesigner. Eigentlich hatten sie sich schon zu Beginn der Corona-Krise für Early entschieden. Gefunden hatten sie ihn auf der Facebook-Seite eines mazedonischen Tierheims.
Er konnte die ganze Zeit nicht eingeflogen werden. So haben wir ihn erst letztes Wochenende bekommen. Das war schon sehr traurig, dass es so lange gedauert hat. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die seit Corona einen Hund haben. Das hat denen sehr gut getan.
In den nächsten Wochen wird Martin noch viel Zeit mit dem Hund verbringen können. Bis auf Weiteres ist Homeoffice angesagt. Wie es dann weitergeht, weiß er nicht so genau.
Wenn man einen Job hat, wo man nicht im Büro sein muss, wird man ja auch in Zukunft von zu Hause arbeiten können. Und wer weiß, wie lange Corona noch anhält. Es ist auf jeden Fall schön, jetzt einen Freund zu Hause zu haben.
Wie Martin ging es in den vergangenen Monaten vielen Menschen. Weniger Arbeit, viel Zeit zu Hause, viel Leerlauf. Und anders als Martin leben viele Menschen, besonders in Berlin, auch allein. Die Nachfrage nach einem flauschigen Weggefährten war deshalb immens. 25% mehr als im Vorjahr haben zum Beispiel bei der Tierschutzorganisation Tasso ihre Hunde neu registrieren lassen. Knapp 10 Millionen gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Hundefütterung im Tierheim Berlin im Nordosten der Hauptstadt. Mehr als 250 Hunde leben hier zurzeit, sagt Sprecherin Annette Rost. Es dürften bald noch viel mehr werden, fürchtet sie.
Die Tierheime und die Tierschutzvereine in ganz Deutschland haben eigentlich große Sorge, dass uns in einigen Monaten da eine große Anzahl an Tierabgaben ins Haus steht.
Auch Sie und Ihre Kollegen haben in den vergangenen Monaten registriert, dass sich überdurchschnittlich viele Tierliebhaber einen Hund oder eine Katze zugelegt haben. Spätestens wenn es dann vorbei ist mit Homeoffice und Kurzarbeit, dürften viele sie wieder abgeben.
So aus so einer Situation der plötzlichen Einsamkeit oder dass man seine Freunde alle nicht mehr so häufig trifft, schafft sich jetzt ein Tier an. Aber irgendwann sind wir auch mal nach Corona in dieser Phase und dann ist das Tier aber auch immer noch da, wenn es gut geht für die nächsten 15 Jahre. Und das haben sich viele nicht sehr gründlich überlegt. Und deshalb ein Appell, also gründlich überlegen, wie bevor man sich ein Haustier anschafft.
Noch ist der Trend aber umgekehrt, erzählt Rost. Noch immer melden sich im Tierheim Berlin unablässig Hundeinteressenten, weit mehr als in Corona-freien Zeiten. Allerdings haben sie kaum mehr Tiere vermittelt als sonst. Sie achten hier nämlich sehr genau darauf, ob der potenzielle Halter zum Hund passt.
Hier erwartet sie halt eine große bunte Mischung und möglicherweise ist nicht das, was sie sich gerade irgendwie in den Kopf gesetzt haben, irgendwie bei unseren über 250 Hunden zum Beispiel irgendwie gerade dabei.
In normalen Zeiten kaufen sich solche Interessenten dann ein Tier beim Züchter. Allerdings hätten schon seit Monaten die seriösen Züchter in Deutschland keine Welpen mehr im Angebot, sagt Rost.
Viele entschließen sich dann, einfach mal über einen anderen Weg zu schauen, landen dann auf Plattformen wie eBay Kleinanzeigen und sie sind ganz schnell bei Händlern gelandet, die illegalen Handel auf diesen Plattformen betreiben. Und die große Gefahr ist, man erwirbt dort ein Tier aus tierschutzwidrigen Haltungen.
In fast allen Fällen seien die Tiere so erkrankt, dass die Halter mit mehreren hundert Euro Tierarztkosten im Monat rechnen müssten, erzählt Rost. Seit Beginn der Corona-Krise boomt dieses Geschäft mit den sogenannten Billigwelpen. Laut einer Studie der Europäischen Kommission werden jährlich fast 550.000 Hunde illegal über Europas Grenzen transportiert. Ein Großteil nach Deutschland. Inzwischen könnten die Händler Hunde aus illegaler Züchtung für 1.500 Euro und mehr verkaufen.
Sie erwerben einen kleinen Welpen, die sind auch alle total süß und meistens auch sehr munter, wenn ihnen die Tiere gezeigt werden, weil viele bekommen vorher Adrenalin gespritzt. Und zwei Tage später wundert man sich, dass der Hund auf einmal irgendwie so ermattet ist. Und dann stellt der Tierarzt fest, dass er völlig verwurmt ist, nie geimpft worden ist.
Andere haben so schwere Erkrankungen, dass sich die Besitzer die Kosten nicht mehr leisten könnten, sagt Rost. Die landen dann auch immer mal wieder bei ihr im Tierheim. Abaro rein. Der junge Labrador Abaro ist ein Hund eines solchen Problemhändlers. Die 24-jährige Halterin, die anonym bleiben möchte, ist vor einigen Monaten auf einen illegalen Händler reingefallen. Obwohl sie als Tierarzthelferin eigentlich meinte, sich auszukennen.
Mir ist es dann halt erst irgendwann aufgefallen, als schon meine Tierärztin meinte, weil Abaro sofort sämtliche Magen-Darm-Probleme immer wieder hatte und er dann halt auch eine sehr, sehr schwere Augenentzündung bekommen hat. Und wir dann in die Augenspezialklinik mussten. Da haben die mich dann wieder gefragt, ob halt mein Hund irgendwie aus Polen oder Osteuropa oder sowas stammt. Da bin ich dann halt hellhörig geworden und habe dann halt angefangen, den Namen zu googeln und habe dann halt auch sämtliche Warnberichte gelesen.
Seitdem war sie immer wieder wegen aller möglichen Krankheiten bei Tierärzten und Kliniken. 4.000 Euro hat die junge Frau gespart für mögliche Tierarztkosten, die in einem Hundeleben anfallen können. Doch die sind schon jetzt aufgebraucht. Die Hundeliebhaberin hat sich natürlich auch beim Verkäufer gemeldet. Der empfahl ihr, das Tier einfach einschläfern zu lassen.
Ja, ich war fassungslos und möchte auf jeden Fall dagegen vorgehen. Halt vor allen Dingen gegen die Tierarztkosten. Und danach wollen wir ihm versuchen, ein Hundehalteverbot, damit er halt diese Tiere gar nicht erst mehr halten darf.
Krumme Geschäfte mit illegal gezüchteten Haustieren und was das mit Corona zu tun hat, Manfred Götzke berichtete. Und das war das DLF-Magazin. Die Redaktion hatte heute Laura Esslinger. Unsere Beiträge finden Sie wie immer auch im Netz auf deutschlandfunk.de oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.